Wir wollen heute ein Wort Gottes zusammen betrachten aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Johannesevangelium, Kapitel 12. Und zwar den Vers 31, den wir zusammen lesen wollen. Da sagt die Bibel Gottes Wort: Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Es ist nicht so ganz einfach, in den sonntäglichen Vorträgen über solche Aussagen des Wortes Gottes zu sprechen, und aber diese Stelle ist einfach belehrend, und sie verbindet sehr viele andere Mitteilungen des Wortes Gottes, und darum ist es unerlässlich, auch über solche Mitteilungen der Heiligen Schrift zu reden. Dieser Vers waren praktisch die Worte unseres Herrn, bevor er auf dem Hügel Golgatha starb, bevor das Werk vom Kreuz geschah. Das ist erst einmal sehr wichtig herauszustellen, wann dies geredet ward. Und in diesem einen Vers 31 gibt es zunächst eine ganze Reihe von Fragen, dem einen oder anderen noch offen, die wir aber hier versuchen wollen, ein wenig zu besehen, damit wir Licht und Klarheit erhalten über die Aussagen des Wortes. Ohne Zweifel redet der Herr Jesus von dem gewaltigen Geschehen, allerwenigstens in Verbindung mit dem gewaltigen Geschehen, als er für die Sünden der Welt starb. Interessant ist, nicht in der Kraft seiner Auferstehung lag letztlich der Triumph Gottes, sondern vielmehr im Sterben am Kreuz. Und das verbindet der Herr hier mit dieser triumphalen Aussage. Denn dort am Kreuz hat der Herr Jesus unsere Schuld bezahlt. Dort hat er am Kreuz sein Leben gelassen, sein teures Blut gegeben. Dort am Kreuz war es. Dort hat er unsere Sündenlast getragen und nicht bei der Auferstehung. Wohl aber am Kreuz vermochte der Herr den markanten Satz auszurufen: Es ist vollbracht. Nirgends anders als allein und nur dort am Kreuz hat er den Sieg über alle Feinde Gottes davongetragen. Ja, durch sein Sterben, das ist letztlich sein Tod, hat er den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel nach Hebräer 2, Vers 14, so steht's wörtlich geschrieben. Die erste Frage für uns wäre aus dieser Schriftstelle: Was ist das Gericht dieser Welt? Das ist das Erste. Und da können wir ganz einfach und schlicht antworten, aber welch eine Fülle sich darin da verbergt: Das ist das Kreuz Christi, das Gericht dieser Welt.
Dort hat die Sünden der ganzen Welt hinaufgetragen auf dem Holze. So lesen wir es. Die ganze Welt hätte damals schon in das Zorngericht Gottes kommen müssen, wäre der Herr nicht bereit gewesen, für die Sünden der ganzen Welt zu sterben. Und schon lag durch die Sünde Adams aller Todesfluch längst auf uns. Da war der Herr bereit, für dich und für mich an das Fluchholz zu gehen, den Fluch auf sich zu nehmen, der unsere war. Der Herr vollzog also unsere Strafe an sich. Er nahm unseren Tod auf sich und tat nun Sühnung letztlich in Stellvertretung, weil wir selbst keinerlei Möglichkeit eines Opfers vor Gott hatten, welches die Schwere unserer Sünden vor Gott aufwog. Seit Golgatha braucht also nun, das heißt, seitdem das Gericht dieser Welt am Kreuz stattgefunden hat, braucht nun niemand mehr zu sterben. Braucht niemand mehr ewiglich verloren zu gehen. Braucht niemand mehr den ewigen Tod zu erleiden. Und dieses Opfer des Heilands, das reicht vollkommen aus, die Sünden der ganzen Welt in die völlige Vergebung zu nehmen, wenn sie nur kommen und kommen wollen. Und wir könnten andersherum sagen, wie töricht dann jene Menschen, die das grandiose Angebot der herrlichen Gnade Gottes unbeachtet lassen. Die einfach so tun, als sei es nicht da, als sei es nicht gegenwärtig, als sei es nicht geschehen. Gleichzeitig ist aber in der Beziehung zur Errettung der Menschenseelen auch auf der anderen Seite ein gewisser Abschluss gekommen. Das ist der Abschluss über die Verlorenen. Die Verlorenheit der gottwidrigen Menschen hat einen historischen Abschluss gefunden. Wer den Sohn Gottes nicht annimmt, bleibt im Gericht, sagt die Schrift. Denn wer nicht glaubt, ist schon gerichtet nach Johannes 3,18. Der ist schon unter dieses Gericht gestellt, das damals am Kreuz zwar für ihn de jure hinweggenommen war, aber er hat keinen Gebrauch gemacht von dem herrlichen Angebot der Liebe Gottes zur Errettung und Erlösung der Seele. Darum ist das Gericht dieser Welt unsere Grundlage zur Errettung in Jesus. Das Gericht ist die Grundlage zur Errettung in Jesus und ist gleichzeitig verbunden mit dem Hinauswurf des Fürsten dieser Welt. Blicken wir in Johannes 14, Vers 30. Da spricht der Herr einen kurzen Satz und sagt, der Fürst dieser Welt kommt. Das ist hochinteressant. Da Der Herr kündigt an dieser Stelle an und sagt, der Fürst dieser Welt kommt.
Da war der nicht schon lange da.
Natürlich. Warum, was meint denn der Herr mit der Aussage, der Fürst dieser Welt kommt?
Ja, er sollte, wie wir gleich hören werden, zum Herrn Jesus kommen. Da müssen wir fragen, weshalb der Satan überhaupt zu ihm kommen soll.
Er musste zum Herrn Jesus kommen, damit er hinausgeworfen werden kann. Das ist ganz einfach.
Wir machen das natürlich nicht so. Wir sind froh, wenn die Einzelnen unter Gottes Wort hier kommen. Aber ich könnte doch hier nur dann jemanden auswerfen, wenn er hier hereingekommen ist. Wenn er nicht gekommen ist, kann ich ihn nicht rauswerfen. Das ist eine ganz einfache Sache.
So einfach ist Gottes Wort und ich fürchte, dass wir es oft sehr kompliziert nehmen und machen. Dadurch bleibt das Wort des Herrn vielen verschlossen, weil sie meinen, da wären 1000 Riegelchen nach allen Seiten erst zu öffnen, bevor wir es verstehen. Das ist ganz furchtbar einfach. Der Weltfürst muss also zuerst zum Herrn Jesus kommen. Warum denn? Nun, weil der Sohn Gottes im Fleische auf dieser Erde wandelte und der Herr Jesus das herrliche Werk der Erlösung im Fleische vollzog, also musste er zu ihm, der im Fleische wandelte, kommen. Interessant ist das, dass der Satan hier dem Fleische nachgehen muss. Da liegt bereits der Anfang eines Triumphes, um hinausgeworfen zu werden. Und wie stark das Kommen des Feindes den Herrn meinte, erkennen wir in der weiteren Aussage des Herrn Jesus, wo er sagt, aber er hat nichts in mir. Er hat nichts in mir. Wovon spricht denn der Herr als dem von nichts? Was meint er denn? Dieses Nichts waren die Sünden, welche der Herr Jesus gar nicht hatte. Der Fürst dieser Welt kommt zu ihm, aber in mir hat er nichts. Würde der Herr Sünden getan haben in dieser Welt, hätte er nie für die Sünden der Welt sterben können. Das sage ich. Und jetzt wird uns auch klar, warum nicht ein Mensch als Opfer gebracht werden konnte, denn die Anrechte der Sünden an Menschen, die waren so stark, dass der Teufel nicht losgelassen hätte. Der lässt nicht los. Der Weltfürst hätte seine Anrechte nie preisgegeben. Welch eine Dankbarkeit sollte unsere Herzen durchfluten, dass Jesus bereit war, für uns diesen Weg des Todes zu gehen. Oh, wie sollte unser Wandel ausgerichtet sein nach dem, was der Heiland wirklich für uns getan hat. Geschwister, glaubt ihr es mir, mit unseren 5 Sünden begreifen das nur am Rande. Mehr nicht. Aber auch dann, wenn wir es nur am Rande begreifen, sollte dies Anlass sein, eine Hingebung in Wahrheit und Unterordnung unter sein Wort zu vollziehen. Bist du bereit dazu? Wenn nicht, dann missachtest du doch das herrliche Werk vom Kreuz. Die herrliche Bereitschaft, Jesus, als wir doch noch seine Feinde waren, sich für uns zu verwenden in dieser Weise, wie wir es hier vor uns haben. Der Herr aber sagt, und hat nichts in mir. Und hat nichts. Das ist überhaupt nichts, wenn der Herr Jesus nichts sagt. Brauchen wir nicht zu überlegen. Der Herr hatte noch die Jünger gefragt, wer von euch überführt mich einer Sünde? Und der Petrus, der war scharf am Nachdenken. Und der hat überlegt. Und wisst ihr, was die Bibel dann sagt? Nichts. Und da haben wir das Ergebnis. Nichts. Nicht eine Sünde war in ihm. Oh, preis dem Herrn, dass keine Sünden in ihm waren. Es wäre uns zum Verhängnis geworden. Dann wäre er auch nicht, sicherlich nicht der Sohn Gottes gewesen. Freuen wir uns also über diese Tatsache, über diese herrliche Tatsache, denn nur ein sündloses Opfer konnte unsere Errettung vor dem heiligen Gott und Vater zugleich bewirken. Dass aber dann dennoch der Herr, obgleich er sündlos am Kreuz war, starb, dass er am Kreuze noch starb, ist im Zusammenhang mit der Annahme oder Aufnahme der Sünden, also anderer, nämlich der ganzen Welt, zu sehen. Er hat die Sünden der ganzen Welt angenommen. Daher hat er also das Kommen des Obersten aller Feinde angekündigt. Er kommt. Und in Kapitel 12, Vers 31, hier bei unserem Text, sagt nun der Herr, dass er hinausgeworfen wird. Und an dieser Stelle erhebt sich nun die nächste Frage. Und zwar, wo heraus soll der Fürst der Finsternis geworfen werden? Tja, wir sehen einfach, wie tiefgreifend doch das Wort Gottes dann ist, wenn wir uns auch tief mit dem Worte Gottes beschäftigen. Wo heraus soll er denn geworfen werden? Nun, sein Hinauswurf galt den Menschen und deren Machtbereich des Todes, gemäß Hebräer 2,14. Solange der Satan nicht hinausgeworfen war aus dem Gebiet, welches uns durch Christus zur Freiheit erschlossen worden ist, hätten die Bande des ewigen, des zweiten Todes nie gelöst werden können. Das durch das Werk Jesu. Am Kreuz nicht unser erster Tod, der leibliche Tod gemeint sein kann, ist klar, weil Gott geredet hat, weil du gesündigt hast, sollst du sterben. Genesis. Da wird uns das ja schon ganz klar gesagt. Aber hier geht's um die Erlösung vom zweiten Tod. Und da wird er hinausgeworfen, der Böse. Wenn unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes werden soll, dann muss eben zwangsläufig und vorher nötigerweise das Haus gereinigt und die Frage des Hausrechtes zunächst geklärt sein. Und durch das Sterben Jesu am Kreuz ist die Frage des Hausrechtes absolut geklärt worden. Der Hinauswurf des Fürsten dieser Welt hat seine Enderfüllung im Feuersee. Die Bibel sagt, welches der zweite Tod ist. Wir sehen, dass in diese Seite des Machtbereiches nicht allein der Mensch eingeschlossen ist, Befreiung zu erlangen durch das Werk vom Kreuz, sondern auch der Bösewicht ist einbezogen in das Werk des Kreuzes nach der anderen Seite, nämlich nach der Seite, nach welcher nun ein Schlussstrich unter seine Verdammnisgeschichte gezogen worden ist. Und dennoch rede die Schrift vom fundamentalen Geschehen als von Golgatha. Diese beiden Zeitbegriffe finden wir darum in der Aussage Jesu. Wenn wir diesen Vers hernehmen, dann haben wir zwei Worte, die wir jetzt besehen wollen. Das wird. Jetzt wird. Also, dieses Wort wird bezieht sich auf das Zukünftige. Auf das Zukünftige hinausgetan werden, während das jetzt die Gegenwart des Geschehnisses von Golgatha ausdrückt. Wir werden das gleich bestätigt finden. Zwischen dem Jetzt und zwischen dem Wird, wobei sich in beiden Geschehnissen das Hinaustun zeigt, am Kreuz bezüglich des fundamentalen Anfanges und im Hinaustun aus dem Blickfeld in den Feuersee bezüglich des Endes. Wir haben also im Wird den zukünftigen Feuersee zu sehen und im Jetzt das Werk vom Kreuz, welches den Anfang bildet und das Wird den Abschluss für den Fürsten dieser Welt. Und zwischen den beiden Geschehnissen, ich sage noch einmal, zwischen den beiden Geschehnissen, Golgatha und Feuersee, aber liegt ein gewaltiger Triumph, der Triumph des Sieges Jesu am Kreuz. Vom Kreuz. Denn wir schauen jetzt zurück zum Kreuz. Die gesamte Zeit ab Golgatha steht darum unter dem triumphalen Ausdruck des Hinaustuns der Feinde aus uns. Das ist bibelhistorisches Mitteilungswerk der Schrift, was für Gott die Bestätigung dieses Triumphes am Kreuze bedeutet. Und Gott genießt diesen Triumph durch den Sohn. Nur im Friedensreich, das ist auch interessant, nur im Friedensreich der 1000 Jahre wird nicht hinausgetan, weil da das Konsortium wohlverwahrt und verpackt sich im Abyssos befindet. Einmal, und zwar wird darum nicht hinausgetan, einmal herrscht auf dieser Erde im Millenäischen Reich die Gerechtigkeit Gottes, und zum anderen hat der Herr für den Fürsten der Welt und seinem besonderen Anhang einen historischen Abschluss, einen Vorabschluss zum Feuersee geschaffen. Das ist der Abgrund nach Offenbarung 20, Vers 2. Ich hoffe, dass wir hier verstanden werden. Die Zeit zwischen Golgatha und Feuersee liegt im Hinaustun als jenem Geschehnis des Triumphes Christi am Kreuz. Durch alle Zeit hindurch wird hinausgetan. Und weil im tausendjährigen Reich nicht hinausgetan wird, hat Gott einen Vorabschluss gebildet zum Feuersee. Das ist der Abyssos, wo sie alle mal rinnen müssen, um ihnen schon zu zeigen, dass sie dort alle mal zusammen vereinigt sein werden. Jetzt in die Praxis. Jede Bekehrung und jede Reinigung eines Kindes Gottes ist letztlich der Einbruch in das Haus des Starken, ein Hinaustun des Bösen. Der Fürst dieser Welt wird bei dieser Gelegenheit aus einem solchen Herrschaftsbereich, welches er bislang inne hatte, hinausgeworfen. Und überall, wo heute der Feind nicht hinausgeworfen wird, bleibt er drin. Und das ist nicht nach Gottes Gedanken. Uns interessieren gläubige Ideen überhaupt nicht. Oder die Ideen gläubiger, anderweitig als die Bibel Gottes Wortes mitteilt. Mit dem Kreuz begann also ein Siegeszug Gottes gegen die Feinde des Kreuzes. Der nicht eher enden wird, bis der letzte Feind, wie die Bibel sagt, zum Schemel seiner Füße gelegt ist. Und wir Kinder Gottes sind einbezogen in diesen herrlichen Dienst des Evangeliums. Das ist wahrhaftige frohe Botschaft. In den Dienst Jesu, des Hinaustuns, wie der Herr einst sprach, gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch aus. Seitdem der Herr das jetzt in diesem Verse ausgerufen hat, begann also das Gericht dieser Welt. Und im Zusammenhang damit begann das Hinaustun des Feindes. Gericht dieser Welt und Hinaustun des Feindes sind letztlich Zeitgleichheiten. Im Beginn. Es sollte nicht das Böse hinausgetan, sondern der Böse sollte hinausgetan werden. Das wird oft verwechselt. Und deshalb sagt der Herr, jetzt, obgleich die Aussage noch vor Golgatha geschah. Es war ja noch gar nicht Golgatha-Zeit. Es war ja noch davor. Auch da müssen wir Bescheid wissen, warum der Herr solches sagt. Und wir können da antworten, ganz gewiss darum, dass der Herr Jesus, jetzt hören wir gut zu, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes war und ewigkeitsbezogen alle Zeiterscheinungen für ihn zugleich gegenwärtig erkannt wurden. Das bedeutet, im Klartext, dass jemand, der ewigkeitsverbunden, wie der Sohn Gottes, obgleich er sich im Fleische offenbarte, also er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Für Gott sind die Dinge der Zeitlichkeit immer, ob vergangen oder zukünftig, gegenwärtsnah. Nur wir, die wir in der Materie und in Sünden gelebt haben. Für uns ist die Begrifflichkeit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verständlich, nicht aber für das göttlich Ewige. Und weil Christus der Herr göttlich ewig war, hat es für ihn keinen Bezug, etwa einen anderen Einfluss zu sehen als das Gegenwärtige, denn ewigkeitsgebunden kennt nur gegenwartsnah. Und der zweimaligen Erwähnung jetzt, in Beziehung zu Satan von Vers 31, der zweimaligen Bezeichnung jetzt. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, steht die zweimalige Erwähnung, ich, sagt der Herr, in Beziehung zu Christus von Vers 32. Denn der Vers 31 ist verbunden mit dem Verse 32. Verdammnis in Vers 31 und Errettung in Vers 32 sind der Inhalt des Evangeliums der frohen Botschaft, auch heute. Welch eine wundervolle Verheißung, können wir sagen, hat der Herr allein denen, die errettet sind, mit dieser Aussage von Vers 31 und 32 hinterlassen. Herrlichkeiten Gottes. Er sagt, und ich, wenn ich, die zwei Ich, von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Vers 32. Nun, unter den allen, die hier benannt sind, sind keineswegs, wie die Allversöhner meinen, alle Menschen gemeint. Nein, nein. Das ist Wunschdenken von der anderen Seite. Das klingt zwar sehr fromm, frommer als die Wahrheit des Wortes, nicht? Der Jesus müsste sich schämen, dass er noch nicht so fromm ist, ne, wie die Allversöhner. Nun lassen wir's. Sondern alle, die Begrifflichkeit alle, die sich haben im Blute des Lammes reinwaschen lassen, die sind hier gemeint. Nicht die sich nicht haben reinwaschen lassen. Denn er nimmt sich für wahr, haltet nur das für Wahrheit, heißt das hier. Nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Nicht der Engel und auch nicht aller Menschen generell. Wohl aber des Samens Abrahams gilt die Annahme. Das sind die, die das Opfer Jesu angenommen haben, die, denen nimmt er sich dann auch an. So ist das Wort Gottes hier zu verstehen. Und wenn du mit deinen Sünden zu Jesus kamst als ein verlorener Feind Gottes, dann hat er, der Herr Jesus, dich angenommen. Eine andere Alternative gibt's ja gar nicht, weil der Herr Jesus gesagt hat, kommet her zu mir alle. Und er hat gesagt, dass jeder, der zu ihm kommt, nicht hinausgestoßen wird. Der Jesus kann gar nicht anders. Nur eine Bedingung, du musst ehrlich sein. Aber lass dich vom Teufel nicht pensen über das Wort ehrlich. Du brauchst deine Sünden zu bekennen, indem du sie verurteilst, und im Glauben sie vor dem Heiland ausschüttest, dann geschieht's. Das genügt. Das ist die Aufrichtigkeit. Gott verlangt keine Aufrichtigkeit um sieben Ecken. So aufrichtig sind wir gar nicht. Aber er hat uns die Errettung so einfach gemacht. Die Bibel sagt, dass selbst Einfältige auf diesem Weg nicht irre gehen können. Wir sagen es mal auf gut Deutsch, damit wir es besser verstehen, denn das betrifft uns alle. Die Deppen verfehlen den Weg nicht, und das sind wir ja. Halten wir nicht mehr von uns. Dann hat er auch zu dir gesagt, dieser lebendige Gott, ich werde dich zu mir ziehen. Das hat der Jesus dir dann gesagt, wenn du mit deinen Sünden zum Sünderheiland gekommen bist. Dann ziehe ich dich zu mir, denn ich gehe jetzt zum Vater. Und erst wenn ich zum Vater gegangen bin, dann kommt das Ziehen deiner zu mir. Und dieses gewaltige Geschehnis erwarten wir. Und wir freuen uns unbändig jetzt schon darauf. Dann sind wir auch mal dran. Dann werden wir dabei sein bei der Schar derer, die diesen Jubelschall kennt. Oh, weißt du, lass dir doch vom Heiland jetzt schon etwas in dein Herz hineinlegen, von dem, was durch den Geist uns heute schon gegeben werden kann. Nicht mystisch, hört auf mit diesem Dreck, sondern in nüchterner, klarer Glaubensübereinstimmung. Und dann will der Herr, der lebendige Gott, dass du immer bei ihm sein sollst. Freu dich doch daran, dass der Herr solches will, dass der Herr solches gesagt hat und dass er dir's zum Trost auf deinem Lebensweg in dieser Wüstenei der Erde hinterlassen hat. Dort werden wir sein, wo es kein Hinausgehen mehr geben wird. Da wird Herrlichkeit sein und nicht mehr vergehen. Da werden unsere hiesigen Probleme, nämlich die unseres irdischen Lebens samt und sonders, nicht mehr gedacht werden. Nicht allein, weil es dort keine mehr von dieser Art gibt, sondern weil wir auch die Vergangenheit hinter uns gelassen haben. Genauso wie der Herr Jesus das irdische Leben, seine Fleischwerdung. Er kommt nie wieder im Fleische. Es gibt da Gläubige, die behaupten, dass der käme nochmal im Fleische. So ein Unsinn. Das ist so schriftwidrig, wenn man nur solchen Käse nicht reden würde. Freue dich, Kind Gottes, über diese göttliche Verheißung. Freue dich, wenn du zur Schar der Erlösten zählst, aber danke dem Herrn, dass du dabei sein kannst, wenn er kommt. Und er sagt, siehe, ich komme bald. Weißt du, unser irdisches Leben ist so kurz. Das ist ja so kurz und so elendlich. Wenn es noch nicht elend ist, dann wird's noch. Aber es wird, ich sag's. Wenn du nur alt wirst, und dann stellen sich so manche Dinge rein, an die hast du nie gedacht. Ich denke an meine Lehrzeit. Und da waren Gesellen da und die waren schon was älter. Und die erzählten so beim Mittagessen, wir saßen daneben, die Lehrlinge. Und da erzählten die drüben und man hörte das, weil alles offen war so dazwischen. Da, die Wand war halb nur zu. Da sagten die immer vom Rheuma und von solchen Dingen. Und ich saß ganz an der Ecke und der Meister guckte rüber. Und ich habe dann immer so verschmitzt lachen müssen, weil ich da keine Beziehungen dahin hatte. Und da war der beim Essen. Jetzt lachen Sie schon wieder da drüben. Ihr werdet auch noch alt, sagte. Dann denkt mal dran. Ja, als junger Mensch kann man das nicht verstehen, weil man da keine Beziehungen dazu hat. Und Alter, naja, das soll geehrt werden nach dem Wort Gottes, aber es ist keine Errungenschaft. Wisst ihr, alt werden wir von alleine. Nun, vorher, bevor das alles geschieht, bevor wir aufgenommen werden in Herrlichkeit, bevor das überhaupt möglich sein kann, da muss der alte Fürst, der Seelenverdreher und Seelenverderber hinausgeworfen werden. Wozu? Damit der Fürst des Friedens, der neue Fürst, der sagen kann, siehe, ich mache alles neu, der Fürst muss erst in dein Herz einziehen. Und dann kann es auch neu werden. Und vergessen wir nie, was es dem treuen Herrn gekostet hat, den Fürst dieser Welt hinauszuwerfen. Er, unser Herr, das ist der Preis, gab sein Leben. Er gab sein Leben, er ward von Gott und Menschen verlassen. Er machte sich zu nichts. Und wie schwer fällt es uns, Geschwister, nicht wahr? Wollen wir mal ganz ehrlich sein. Wie schwer fällt es uns, allein nur die uns gebührende Stellung einzunehmen? Tja, wie viel freches Aufmucken ist unter den Kindern Gottes. Sowohl wieder den Herrn, als auch wieder einander, ist dasselbe. Was lesen wir vom Herrn Jesus? Er machte sich zu nichts.
Und wir sind die Nichts. Wisst ihr, worin er sich zu nichts gemacht hat? In seiner Fleischwerdung und in seiner Erniedrigung am Kreuz. Das ist der Tod. Er wurde darin drin zu nichts. Das sind aber alles Dinge, die uns gegeben sind. Uns ist das Fleisch gegeben, die niedrigste Wesenheit, und uns ist der Tod gegeben. Also sind wir nichts. Und wie? Wir mokieren uns auf. Keine Unterwerfung. Das ist Eigenschaft Satans, den Kindern des Lichts, sich nicht unterwerfen zu wollen, eigenen Gedanken nachzugehen, es besser wissen zu wollen. Das ist Satans Werk. Wir dürfen das in Freimütigkeit durch den Geist Gottes hier anzeigen. Welch eine Verantwortung haben wir? Vom Herrn aber lesen wir, er machte sich zu nichts. Wir dürfen von unserem Herrn lernen. Und wir werden sein Herz erfreuen, wenn wir das mal kapiert haben, uns zu unterordnen und nicht mehr aufzumucken. Darum steht dem Jetzt, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, das Jetzt, ein neues Jetzt, das Jetzt unseres Herrn und Heilandes gegenüber. Diese ersten zwei Jetzt beziehen sich auf die Verurteilung, das Hinaustun und Verworfenwerden des Fürsten dieser Welt und aller Gleichgesinnungsgenossen. Und das Jetzt unseres Herrn, welches nun diesem Jetzt entgegensteht, das lesen wir in Vers 27. Da heißt es, jetzt ist meine Seele bestürzt. Welch eine Bestürzung. Welch eine Bestürzung, als der Reine unsere Sünden auf sich nahm. Das war Bestürzung. Jetzt ist meine Seele bestürzt, musste der Herr ausrufen. Danke ihm, dem lebendigen Gott, täglich dafür, was er am Kreuz für dich getan hat. Sein Werk, sein wunderbares Werk war ja so vollkommen, dass er in Johannes 16, Vers 11, und das ist die letzte Stelle zu unserem Thema, dass er in Johannes 16, Vers 11 sagen konnte, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Er ist gerichtet. Wie übel mag es in den Augen Gottes sein, das Angebot der Liebe des Heilands unbeachtet zu lassen und sich nicht retten zu lassen. Wundert es uns, wenn der Herr solche später Übeltäter nennt, um sie der ewigen Pein des Feuers zu übergeben? Dort an dem Platze, wo der Fürst dieser Welt einmal für immer Aufbewahrung gefunden hat. Daher möchte ich Gnade schenken, dass wir aus der Mitteilung dieses Wortes von Johannes 12, Vers 31 nun heute
Einblicke tun konnten in das Herz Jesu, was er wirklich getan hat in seiner Liebe und Gnade, was er für uns gelitten und wie er gestorben ist, damit wir, die Gott entfernten, die sich selbst von Gott entfernt hatten, nun seinem Herzen wieder nahegebracht wurden durch die Offenbarung der Liebe des Vaters dort auf Golgatha. Amen.